Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die reguläre Saison in der DEL ist vorbei. Die Adler Mannheim, die gehen aus der Pole Position jetzt in die Playoffs, haben ja auch einen neuen Rekord nach der Hauptrunde in Sachen Punkte aufgestellt. 116 Punkte nach 52 Spielen, das gab es in der DEL bisher noch nie. Einsamer Rekord also für die Adler, den der Mannheimer Morgen in seiner aktuellsten Ausgabe eine Hauptrunde zum Einrahmen attestiert. Wir gucken gleich mal auf diese Hauptrunde zurück, nicht nur aus Sicht der Adler Mannheim, sondern wir gucken auch auf die anderen Playoff-Teams natürlich in der DEL, und das machen wir mit unserem Experten Sven Metzger von Eiszeit FM. Hallo Sven.
Hallo Malte.
Du bist ja an den Adler Mannheim sowieso sehr, sehr dicht dran. Das können sich unsere Hörer ja im Sportplatz regelmäßig auch anhören, wenn du direkt vor Ort in der SAP Arena bist, uns mit Interviews und Stimmen versorgst. Hinrunde zum Einrahmen oder Hauptrunde zum Einrahmen, das trifft es, glaube ich, ganz gut für die Adler.
Ja, das ist eine Hauptrunde zum Einrahmen einerseits, andererseits aber auch eine Hauptrunde zum Vergessen, weil es nützt jetzt einfach nichts mehr. Playoffs heißt, es geht wieder komplett von Null los und damit ist dieser Punkterekord nichts mehr wert. Um mal zwei Beispiele zu nehmen, es gab bisher zweimal, haben, glaube ich, beide Male die Eisbären den alten Rekord aufgestellt. Einmal mit 52 Spielen, einmal mit 56 Spielen, was Punkte anging. Und beide Male wurden sie nicht Meister. Das heißt natürlich, es ist eine fantastische Vorrunde gewesen. Und wenn du mich momentan fragen würdest, ist für mich ein Finale jenseits von Mannheim gegen München ein Ding der Undenkbarkeit, weil ich kein Team sehe, das aktuell in der Lage ist, eines der beiden Teams auf dem Weg ins Finale über 7 Spiele zu gefährden. Aber es ist natürlich kein Ruhebett auf der anderen Seite, weil es keinerlei Aussagekraft hat im Eishockey für die Zeit, die jetzt kommt.
Dann werden wir das natürlich mal genau beobachten, was da noch kommt. Aber wenn du auf die Adler noch mal guckst, was war so der Knackpunkt aus deiner Sicht in dieser Saison? Was hat sich unterschieden im Vergleich auch zu den Vorsaisons?
Die Art und Weise, wie sie Eishockey gespielt haben, die Stabilität, mit der sie Eishockey gespielt haben, die Disziplin, mit der sie aufs Eis gegangen sind, die Geschwindigkeit. Du hast in jedem Spiel einen klaren Plan erkannt. Sie hatten mal eine kurze Phase, wo sie 4 Spiele in Folge verloren haben im November. Aber ansonsten war das eine Wahnsinnssaison. Sie haben es immer geschafft, ihre Qualität aufs Eis zu bringen. Sie haben auch den Kader vor der Saison massiv umgebaut. Sind ja 12 neue Spieler gekommen. Und da waren auch, also da muss man auch sagen, was die Transfers angeht, echte Granaten dabei. Jonas Lehtivuori, der gekommen ist aus Finnland, der beste Verteidiger in der DL. Ich weiß nicht, wann es mal so einen Verteidiger gab. Mit Mark Hertic kam ein Verteidiger zurück, der sehr, sehr stark einfach ist. Keine Strafminute bekommen in 51 Spielen, aber ein toller Offensivverteidiger, toller Skater. Dazu im Sturm kam mit Ben Smith der Gewinner des Calder Cup, der Captain des Calder Cup-Gewinners, der Toronto Marlies in die DEL, der hat hier einen 3-Jahres-Vertrag. Tommy Huchtala kam aus der KHL nach Mannheim, fantastischer Center. Also da kam auch ganz, ganz viel Qualität nochmal in den Kader rein. Zu einem, der letztes Jahr immer im Halbfinale stand, das muss man auch dazu sagen. Also es war, ist jetzt keine großartige Überraschung, dass Mannheim oben steht oder da oben dabei ist. Das Einzige, was schon überraschend ist, ist, wie schnell das System von Pavel Groß und Mike Pellegrims im Team umgesetzt wurde, wie schnell das alles so funktioniert und dass das so gut funktioniert. Das war, glaube ich, so nicht zu erwarten.
Die Adler Mannheim also nach der Hauptrunde 7 Punkte vor dem Tabellenzweiten. Das ist der EHC Red Bull München, also der amtierende Meister. Und die wiederum, die stehen 23 Punkte vor dem Dritten, vor den Augsburger Panthern. Die Münchner mit auch einer starken Saison, aber eben nicht ganz so stark wie die Adler Mannheim. Wo siehst du da aktuell noch Verbesserungsbedarf bei den Münchnern im Vergleich?
Also ehrlicherweise eigentlich keinen mehr, weil ich habe ja bis zum Wochenende irgendwie keine Ahnung, wie viele Spiele in Folge gepunktet. Und München ist einfach eine mit Verlaub sackstarke Mannschaft. Die hatten viele Verletzte über die Saison, haben trotzdem ihren Punkterekord gebrochen in der DEL mit 109 Punkten. Man muss ja sagen, sie haben mit 109 Punkten den alten Punkterekord für 52 Spiele eingestellt. Das heißt, danach Schwächen zu suchen, ist relativ schwierig. Ich glaube, wenn München fit ist, wenn alle da sind, das ist ein Team, das sehr stark davon lebt, von dieser Competition in den Playoffs. Und wenn die nochmal ein Level drauflegen, ich weiß es gerade nicht, wer da Favorit ist. Also für mich ist das eine komplette 50-50-Nummer, obwohl die Adler 7 Punkte Vorsprung hatten in der regulären Saison.
Die beiden Mannschaften, Adler Mannheim und Red Bull München, die müssen jetzt natürlich auch warten, auf wen sie treffen können. Und da gibt es ja noch 4 Mannschaften, die erstmal durch die Pre-Playoffs müssen. Das sind die Fishtown Penguins, die auf die Nürnberg Ice Tigers treffen, und die Straubinger, die gegen Berlin ran müssen. Sven, wie ist da jetzt das Prozedere? Wer wird gegen wen müssen? Gegen wen treffen die Sieger?
Also klar ist schon mal, wenn Bremerhaven weiterkommt, dann spielen sie gegen München. Das ist sozusagen das Einzige, was gesetzt ist. Und wenn Nürnberg weiterkommt, spielen sie gegen Mannheim. Weil Mannheim spielt gegen das schlecht gesetzte Team nach der Vorrunde aus diesen 4. So heißen, sie spielen auf keinen Fall gegen den 7. Und München gegen das bestgesetzte Team, das weiterkommt. Das heißt, auf keinen Fall wird es Nürnberg sein. Aber wenn man sich die Serien anschaut, dann sind das 2 sehr, sehr offene Serien. Vielleicht Bremerhaven gegen Nürnberg mit Vorteil. Bremerhaven hat jetzt gestern nochmal in München gewonnen. Ich glaube schon, dass die einen gewissen Vorteil haben, weil sie einfach läuferisch aus meiner Sicht das bessere Team sind. Nürnberg kommt ganz viel über individuelle Qualität. Da werden die Torhüter ein Stück weit entscheidend sein. Wenn Treutle sowas hinlegt, wie er letztes Jahr hinlegte während der regulären Saison, dann hat Nürnberg eine Chance, aber da wird es Bremerhaven einen kleinen Vorteil geben. Und Straubing Berlin halte ich für ziemlich offen. Straubing eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Die haben vor der Saison sehr gut eingekauft, muss man einfach sagen. Mit Tom Pogl, einen guten Trainer. Berlin so eine der Enttäuschungen der Saison. Allerdings jetzt mit 3-4 Siegen in Folge, jetzt die letzten 4 Spiele. Davor allerdings mit einer Menge Niederlagen. Trainerwechsel, Stéphane Richier hat sich nicht ausgezahlt, muss man sagen. Das würde ich so 50-50 nehmen und mal abwarten, wer da am Ende des Tages die Nase vorne hat. Also da würde ich mich nicht zu einem Tipp hinreißen lassen wollen, auch wenn ich, ja, wenn ich Bremerhaven vorne sehe, dann wäre sozusagen Straubing Berlin der Gegner der Mannheimer, und Mannheim Berlin ist immer eine schöne Serie. Insofern, man weiß nicht, aber Straubing wäre natürlich klasse, weil das einfach eine tolle Geschichte ist, was sie dieses Jahr aufs Eis gebracht haben.
Das kann man wirklich unterstreichen, der 8. der Hauptrunde. Ja, du sagtest, der Trend der Berliner zeigt wieder nach oben. Der Trend der Düsseldorfer dagegen, die als 6. gerade so in die gerechten oder in die regulären Playoffs reingekommen sind, der zeigt eher nach unten. 5 Niederlagen in Folge zum Abschluss der Hauptrunde. Die Düsseldorfer, die haben ja lange Zeit auch so ein bisschen über der eigentlichen Einschätzung der Experten performt. Ging denen am Ende so ein bisschen die Luft aus, oder geht denen aktuell die Luft aus?
Schwierig zu sagen. Sie haben einerseits Verletzte, also sie bringen momentan keine 4 Sturmreihen aufs Eis, haben verletzte Verteidiger. Da muss man mal abwarten, wo es hingeht. Aber die schiefe Bahn nach unten ist so ein bisschen gezeichnet. Ich war ja beim Wintergame, und wenn mir da einer gesagt hätte, Köln wird 4. am Ende der Saison und Düsseldorf 6., hätte ich ihn, glaube ich, gefragt, ob er mich auf den Arm nehmen will. Weil Düsseldorf das klar bessere Team war, mit einem klaren Plan, sehr strukturiertes Eishockey gespielt hat, mit einer guten Qualität und da vollkommen verdient dann in der Overtime gewonnen hat. Ja, ist ganz schwierig einzuschätzen momentan, was gerade bei der DEG los ist. Aber vielleicht sind sie auch einfach jetzt auf dem Platz angekommen, wo sie irgendwie vom Etat her hingehören. Aber ich sehe sie in der Playoff-Serie gegen Augsburg, die ja so das Überraschungsteam der Saison sind. Man muss ja sagen, wenn es ein Finale gibt, Mannheim gegen München, ist Augsburg qualifiziert für die Champions Hockey League, und das muss man sich dann schon nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Sehe ich die Augsburger deutlich vorne. Also da würde ich Augsburg in 6 oder so geben, von dem her, wie sie spielen, weil Augsburg einfach eine sehr, sehr starke Saison spielt. Und bei Düsseldorf weiß ich gerade nicht, ob die in der Lage sein werden, diese schiefe Bahn, auf der sie ein bisschen sind, das zu beheben zu den Playoffs. Das wird die spannende Frage sein. Wenn es die DEG hinbekommt, wenn dann da mehr funktioniert als nur ihre erste Reihe, von der sie massiv getragen wurden über die Saison, dann kann das was werden. Ansonsten glaube ich nicht, dass die weiter ins Viertelfinale kommen.
Jerome Flake hat auf jeden Fall gesagt, der Düsseldorfer, ist es erstmal gut, dass wir eine Pause haben. Das ist super wichtig für uns, jetzt dann auch erstmal den Kopf frei zu kriegen. Du hattest Augsburg als ja, große Gewinner dann auch der Hauptrunde klassifiziert. Was war das, was aus deiner Sicht die Augsburger letztlich dazu beflügelt hat, auf Platz 3 am Ende zu landen?
Augsburg hat offensiv jede Menge Qualität. Sie haben es geschafft, mit Matthew White einen der Top-Stürmer der Liga in ihrem Team zu haben. Der hat wohl auch schon verlängert, weil er sich so wohlfühlt in Augsburg. Das ist sozusagen ein Punkt. Sie haben ein tolles System. Sie spielen gute Unterzahl. Ihr System ist ganz massiv auf Konter ausgerichtet. Das heißt, sie haben eine gute Defensive. Mike Stewart ist jetzt das vierte Jahr, glaube ich, in Augsburg. Und sie erfinden sich eigentlich zum dritten Mal jetzt neu in dieser Zeit, was System angeht, was Spielweise angeht, was die Qualität angeht. Und das ist schon ein deutliches Zeichen. Auch ansonsten scheint Augsburg ein Team zu sein, wo sehr, sehr viel einfach stimmt. Innerhalb des Teams und in der Organisation. Wenn man anschaut, wie viele Spieler sie jetzt schon unter Vertrag haben aus dieser erfolgreichen Mannschaft für die kommende Saison, dann ist das ein klares Signal dafür, dass sich in Augsburg anscheinend ziemlich viele ziemlich wohlfühlen und dass die Organisation da ziemlich viel ziemlich richtig macht. Und dann kann eben so eine überragende Saison rauskommen, wenn man dann noch individuell so eine klasse Mannschaft einfach beisammen hat. Auch mit Brady Lamb, einem Verteidiger, der einfach nur stark ist, mit Olivier Roy im Tor. Vielleicht ein der Torhüter dieser Saison, muss man einfach sagen. Da passt sehr, sehr viel. Die einzige Frage wird nur sein, ob Coach Mike Stewart nächstes Jahr noch da ist. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass vor allem die Kölner Haie an ihm interessiert sein sollen. Aber nach den Informationen, die ich habe, ist dann noch keine Unterschrift erfolgt und noch keine Einigung bisher erfolgt. Und insofern ist es einfach offen, was das sein wird. Aber das wird für die Playoffs keine Rolle spielen. Das Team spielt eine sehr, sehr starke Saison. Auch am Freitag gegen Mannheim hat Augsburg sehr, sehr stark angefangen. Am Ende war es eine deutliche Niederlage, aber Augsburg, tolles Team, ist auch ein toller Standort. Also wer mal ein tolles Eisstadion sehen will, der soll sich das Kurt-Frenzel-Stadion anschauen. Das macht von innen auch jede Menge Spaß.
Ein guter Tipp also von Sven Metzger, unserem Experten von Eiszeit FM. Aber Sven, du hast vorhin gesagt, die Kölner, die ja auf Platz 4 stehen und jetzt gegen den ERC Ingolstadt ran müssen, die hättest du auch nicht unbedingt da auf Platz 4 gesehen im Laufe der Saison, vor der Saison vielleicht, aber im Laufe der Saison nicht. Da gab es ja auch einige Turbulenzen, da gab es auch einen Trainerwechsel bei den Kölnern schon mal. Was hat die am Ende so beflügelt, dass sie da hinkamen? War es nur die Schwäche der Konkurrenz? Nee, das war auch eigene Stärke, oder?
Nee, es war schon eigene Stärke und du hast das Wort Trainerwechsel in den Mund genommen. Also wenn du mich fragst, war der Trainerwechsel ein entscheidender Faktor dafür, um am Ende Heimrecht zu haben im Viertelfinale. Es war sehr, sehr knapp. Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann ist das alles sehr eng beisammen und hätten die Haie gestern das Penalty-Schießen in Mannheim verloren und nicht gewonnen, hätten sie kein Heimrecht gehabt, sondern die Ingolstädter. Ja, also es war schon sehr, sehr eng, aber der Trainerwechsel zu Den Lacroix hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Die Kölner viel, viel strukturierter in ihrem Spiel, schon viel klarer. Also man erkennt da deutliche Fortschritte und hat das Gefühl, das Team hat ja eine Menge Qualität im Kader und hat das Gefühl, das kommt jetzt wieder ein Stück weit aufs Eis. Ich glaube schon, dass da für Köln mehr drin war, als das, was sie jetzt gespielt haben lange Zeit unter Peter Dreiseitel. Und deshalb war es einfach nur folgerichtig, diesen Wechsel zu vollziehen. Vielleicht kam er sogar zu spät, vielleicht aber auch noch rechtzeitig. Das muss man einfach mal abwarten. Aber auf jeden Fall der Trainerwechsel als ein ganz entscheidender Faktor, damit die Kölner Heimrecht haben im Viertelfinale.
Und die Ausgangsvoraussetzung im Viertelfinale gegen Ingolstadt, wen siehst du vorne?
Ui, das ist ein ganz offenes Spiel. Also ich hatte mal einem Ingolstädter im Spaß geschrieben, wir sehen uns im Halbfinale. Aber ganz, ganz schwierig einzuschätzen, weil Ingolstadt kannst du diese Saison irgendwie überhaupt nicht greifen. Wir haben lange Zeit irgendwie rumgedümpelt und haben dann eine Siegesserie hingelegt, kamen dann auf einmal wieder ran an Platz 4, haben dann gestern eigentlich ein Endspiel noch gehabt gegen Straubing um Platz 6. Straubing fällt auf 8 zurück, Ingolstadt kommt auf 5 nochmal hoch. Köln-Düsseldorf wäre ja eigentlich die Traumviertelfinalserie gewesen für, glaube ich, alle, aber die DEG ist dann so nicht zu gebrauchen, was das angeht momentan. Man wird sehen, was man natürlich schon nochmal herausheben muss. ich nenne ihn immer respektvoll den großen alten Mann des deutschen Eishockeys. Thomas Greilinger spielt seine letzten Playoffs. Es wird spannend zu sehen sein, ob er nochmal in der Lage sein wird, eine Serie zu biegen. Ich glaube, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Ingolstadt in 7. Also Köln daheim in Spiel 7 verlieren, das ist, da haben sie ja Erfahrung mit den letzten Jahren. Aber das ist eine Serie, die sehr, sehr offen ist und die sehr, sehr eng sein wird und wo ich momentan mir schwer tue, Favoriten zu sehen.
Also eine spannende Kiste auf jeden Fall, werden wir selbstverständlich verfolgen. Sven, ein Wort noch zu denen, die es nicht geschafft haben, weder in die Pre-Playoffs noch in die Playoffs. Krefeld als 11., Grizzlies Wolfsburg als 12., Iserlohn 13. und die Schwenninger Wild Wings 14. und damit Tabellenletzter. Vor allen Dingen die Wolfsburger, enttäuschend.
Ja, ganz. Also ich finde Iserlohn fast noch enttäuschender, muss ich sagen. Also Wolfsburg ohne Pavel Groß und die haben viele Spieler verloren vor der Saison. Die standen, die mussten komplett ihre Center austauschen. Da gingen ja auch einige Spieler gingen weg. Fabian Pohl nach Köln. Tyler Haskins musste aufhören wegen Kopfverletzung. Da kam schon einiges zusammen. Dann die Verletzung von Felix Brückmann, ihrem Goalie, der ihn die ganze Saison ausfiel. Dann war Wolfsburg wirklich gebeutelt wie kein anderes Team mit langwierigen und langfristigen Verletzungen. Die Ausfälle konnten sie einfach nicht kompensieren. Dann neuer Trainer, wo es anscheinend nicht so gepasst hat. Dann haben wir da nochmal nachjustiert mit Hans Kossmann. Ja, schwieriges Jahr, aber wenn man so hört, was Wolfsburg so an Transfers für die kommende Saison plant, Chad Pickard im Tor aus Mannheim, Garrett Festerling wechselt nach Wolfsburg, der Mannheimer Center, der momentan sehr, sehr stark ist. Aus Berlin sollen wohl junge Spieler kommen. Also Wolfsburg plant da, wenn ich mir so die Planung anschaue in Wolfsburg, dann kann das nächstes Jahr wieder gut werden und besser werden auf jeden Fall. Aber man muss halt auch sagen, sie haben mit Pavel Groß vielleicht ja einen der zwei besten Trainer der DEL abgeben müssen nach Mannheim. Und das merkst du dann eben schon. Also der Punkterekord in Mannheim hat viel mit Pavel Groß zu tun und dann, wenn der in Wolfsburg eben weggeht, dann bricht da was auseinander. Das kann man ja nicht kleinreden und das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Aber wer natürlich eine große Enttäuschung war, ist Iserlohn. Sie haben den mit John Matsumoto den MVP der Playoffs geholt nach Iserlohn, der dort auch unglaublich gut funktioniert hat, der aber auch einen Workload hatte, der weit über der normalen Belastungsgrenze hinaus war. Und ansonsten war in Iserlohn dieses Jahr wirklich ein gebrauchtes Jahr. Ganz, ganz viel Unruhe drin, Torhüterdiskussionen unnötig aufgemacht, Publikum an einigen Stellen verprellt. Da hat ganz, ganz wenig gepasst. Und eigentlich war ich mir sicher, dass die in die Top 10 kommen mit der Mannschaft, die sie haben und mit der Qualität, die sie haben. Und dass es so geendet ist, wie die Saison geendet ist, das ist eigentlich die Enttäuschung. Zu Krefeld-Mord. Krefeld hatten wir vor der Saison, waren wir uns eigentlich alle einig, dass die 14. werden, weil wir nicht gesehen haben, ja, dass da mehr drin ist für das Team. Und dann spielen die eigentlich eine ziemlich gute Saison für ihre Verhältnisse. Wir waren lange Zeit im Rennen um Platz 10 dabei, bis Nürnberg dann doch irgendwann nochmal das Gaspedal entdeckt hat und ein paar Spiele gewonnen hat. Die sind zum Ende hin ein Stück weit abgefallen, haben aber mit Berglund den Torjäger der Saison in ihren Reihen gehabt. Muss man auch mal abwarten. Aber Krefeld hat keine Saison gespielt, wo ich jetzt sagen würde, enttäuschend. Enttäuschend Schwenning als Letzter, das muss man schon sagen, was die Punkteausbeute angeht. Das war wirklich ein komplett verschenktes Jahr. Erstaunlich, dass mit Dustin Strahlmeier, der vielleicht beste deutsche Torhüter in der DL momentan, ein weiteres Jahr verlängert hat in Schwenning. Das spielt auch nächstes Jahr da. Sie werden einige Abgänge haben. Dominik Bittner geht wohl nach Wolfsburg, was so zu hören ist. Mirko Höflin angeblich nach Ingolstadt. Das heißt, sie werden wichtige deutsche Stützen in ihrem Team verlieren und da bleibt es abzuwarten, wie sie das auffangen können. Und da ist dann schon die Frage, ob Schwenning nicht wieder so ein Horrorjahr bevorsteht, wie es schon dieses Jahr eigentlich für sie war. Und das wird eine spannende Frage sein, ob sie es schaffen, besser einfach ihr Team zu verbessern, obwohl sie noch Abgänge haben von guten Spielern und wie sie das sportlich, personell hinbekommen, da ein Jahr hinzustellen, wo sie nicht von vornherein ganz klar als 14. gesetzt sein werden kommen.
Fragen, die wir sicherlich im weiteren Verlauf des Jahres noch beantworten werden und dann vielleicht auch im Zuge der Playoff-Berichterstattung hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Das war Sven Metzger, unser Experte von Eiszeit FM zum Hauptrundenende in der DEL 2018-19. Spannende Saison bisher und es wird noch spannender. Die Playoffs stehen ja, wie gesagt, auf dem Programm. Ab 12. März dann die Viertelfinals, vorher noch die Pre-Playoffs. Also jede Menge Eishockey-Action in den nächsten Wochen. Sven, ich sag vielen Dank.
Gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.